Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten SAT Radio Show. Heute haben wir den 12.08.2017 und mit dabei sind heute die Jessie.
Hallo.
Der Sergej.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Flo.
Hi.
Die Maria.
Hallo.
Und der Michi.
Hallo.
Hallo an alle und ich bin der Jörg. Hallo. Und zwar, ja, ihr könnt wie immer uns anrufen und fleißig mitchatten. Der Telefonhörer ist jetzt aktiviert. Genau. Gut, zu unserem Thema heute. Die Überschrift lautet: Positive Desintegration. Psychische Erkrankungen können ein Entwicklungspotenzial sein. Das ist die Überschrift. Und dieses Thema basiert auf einem Buch von Kasimir Stabrowski. Das ist ein Pole. Ich komme gleich ein bisschen näher zu ihm. Und dieses Buch ist, glaube ich, in 1964 erschienen erstmals, also vor ganz schön langer Zeit. Und warum wir dieses Buch behandeln, ist einfach, weil ja der eine sehr gute Theorie entworfen hat, der Kasimir Stabrowski. Und wir wollen es halt gerne auch den deutschen Leser mal vorstellen, weil eben das Buch nicht auf Deutsch vorhanden ist und er leider ziemlich unbekannt ist, wobei seine Theorie eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist. Genau, aber komme ich mal kurz zu diesem Kasimir Dabrowski. Also er wurde am 1.9.1902 in Glaro in Polen geboren. Das heißt, er ist Pole gewesen. Er ist insgesamt mit drei Geschwistern aufgewachsen. Oder ja, insgesamt waren es vier Kinder gewesen. Und er hat zum ersten Mal etwas Dramatisches erlebt als Kleinkind, als seine kleine Schwester verstarb, als er gerade mal 6 Jahre alt war. Das heißt, wenn er auch halt 1902 geboren wurde, der erlebte halt auch beide Weltkriege mit und hat halt da auch seine ja, negativen Erlebnisse gesammelt. Er hat halt auch leider auch die Toten gesehen vom Ersten Weltkrieg und hat natürlich auch ein paar Sachen vom Zweiten Weltkrieg mitbekommen, was ihn auch sehr stark geprägt hat. Und weiter war halt der Dabrowski selber Psychologe, ein Psychiater und auch ein Arzt. Das heißt, er hat auch mehrere Ausbildungen genossen oder halt auch viele Sachen studiert und war halt dementsprechend auch gebildet und ausgebildet und konnte halt auch in diese Richtung vielen Menschen mithelfen. Genau. Genau, beim Zweiten Weltkrieg wurde das erste Mal festgenommen von der Gestapo, wurde zum Glück in kein KZ gesteckt, wo ja bekannt ist, Polen hat Auschwitz und so weiter, aber er war davon zum Glück nicht betroffen. Und dann später wurde er zum zweiten Mal verhaftet, aber davor war es noch gewesen, er wurde halt in der Stalinzeit in Polen dann als Persona non grata erklärt und sein Institut, was er damals gegründet hat, also das hieß halt Institut für mentale Gesundheit, wenn man das übersetzt, wurde halt geschlossen, er als nicht existent erklärt. Und am selben Abend, als das geschehen ist, dass das Institut geschlossen wurde, wollte er halt flüchten und er wollte sich halt noch von seinen zwei besten Freunden verabschieden. Bloß die waren halt nicht seine besten Freunde, sondern sie haben ihn halt an die Polizei ausgeliefert, damit sie halt eine politische Immunität erlangen. Und das war wie noch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich überlegt, man will flüchten, man wurde gerade vom Staat halt als nichtig erklärt, eine sehr, sehr große Enttäuschung gewesen, dass er halt verraten wurde. Und 1950 ging er dann auch nochmal 18 Monate ins Gefängnis in Polen. Und ja, und danach kam er halt dann irgendwann wieder frei, logischerweise nach den 18 Monaten. Und 1956 galt er dann wieder als rehabilitiert und durfte auch wieder unterrichten und wieder aktiv werden. Aber später natürlich hat er halt dann doch die Segel gestrichen und ist halt nach Kanada ausgewandert und hat dort halt weiter gelehrt und hat natürlich auch studiert und veröffentlicht am Ende. Genau, bekannt erkannte natürlich auch einige Leute, zum Beispiel auch Abraham Maslow. Vielleicht ist das einigen unserer Zuhörer bekannt. Der Maslow hat ja diese Bedürfnispyramide entwickelt und die kannte sich sehr gut. Er hat ihm nicht in allen Dingen übereingestimmt. Die hatten auch Meinungsverschiedenheiten, aber die kannten sich zumindest sehr gut. Genau, und dann, ja, zum Ende von Dabrowski, er ist ja dann 1979 hat er in Kanada einen Herzinfarkt gehabt und er hatte damals noch so einen großen Stolz gehabt, dass er nicht auf fremder Erde sterben wollte, sondern ist dann auch 1979 nach Polen zurückgekehrt und am 26.11.1980 in Warschau gestorben. Das ist dann nicht ganz das Ende davon, und zwar, er hatte natürlich auch einen Besitz gehabt, war auch zweimal verheiratet gewesen, und nachdem seine zweite Frau gestorben ist, wurde halt auch sein Familiengrundstück beschlagnahmt und halt sein ganzer Besitz ging halt auch in Regierungseigentum über. Das heißt, so viele Sachen sind nicht mehr erhalten geblieben, was halt Dabrowski alles verfasst hat. Und es hat, manche Sachen sind schwierig hier halt zu rekonstruieren. Aber zum Glück sind halt doch noch einige Sachen erhalten geblieben, wo zum Beispiel auch der englische Verlag Red Bull Press wieder Sachen veröffentlichen konnte und halt auch im letzten Jahr oder ich glaube in diesem Jahr ist dieses Buch auch nochmal neu aufgelegt worden, weil eben ja unsere Meinung und halt auch von vielen Lesern einfach ein sehr wichtiges Buch, was wo sehr wichtiges Wissen, was durchaus mehr Verbreitung bedarf und was eben ja sehr gute Inhalte enthält. Genau, gut, das war es jetzt zu diesem zu dem Herrn Dabrowski gewesen. Genau, und die Jessie möchte noch was sagen.
Mhm. Genau, ich wollte zum Anfang einfach nur nochmal sagen, beziehungsweise hervorheben, was jetzt, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich so interessant an Dabrowskis Arbeit? Wir kennen ja den normalen Ansatz, Denkansatz und Vorgehensansatz der Psychologie und Psychotherapie, wo es darum geht, okay, wir helfen jetzt einem Klienten oder Patienten bei seinem Prozess und das kann ewig dauern, also 10 bis 20 Jahre sozusagen in Anführungsstrichen auf der Couch zu sitzen und therapiert zu werden. Dabrowski hingegen sagt, das ist überhaupt nicht notwendig. Er sagt zum einen, dass innere Krisen, Schwierigkeiten etc., also sozusagen die Steine, die auf unserem Weg liegen, dass die notwendig sind dafür, dass wir überhaupt wachsen können, uns entwickeln können, unsere Persönlichkeit entwickeln können. Und dass, wenn es eine Therapie gibt, dann gibt es einige Sitzungen, vielleicht so 5. Und dann geht es darum, im Anschluss darum, um die Autopsychotherapie. Das heißt, das Individuum wird oder sollte in die Lage versetzt werden, dann sich mit seinen Themen so auseinanderzusetzen, dass er oder sie eben daran wachsen kann.
Mhm. Genau,
und nochmal was zum Begriff der Persönlichkeit. Wie versteht Dabrowski Persönlichkeiten? Ihr könnt auch gerne da noch was hinzufügen. Also wir gehen jetzt eigentlich halt davon aus, okay, jeder von uns hat eine Persönlichkeit und ne, jeder hat seinen Charakter und so weiter. Nur Dabrowski sieht es so, dass eine Persönlichkeit eigentlich eine voll entwickelte Persönlichkeit ist. Das heißt, eine einheitliche, wo halt die angelegten, ja, oder vielleicht kannst du das besser.
Oder wo die angelegten Potenziale,
ja,
also wenn sie vorhanden sind, also sich dann voll entfalten. Also so eine Art höhere Ebene von Persönlichkeit.
Genau, ja, dass eigentlich letztendlich kaum jemand eine voll entwickelte Persönlichkeit hat. Das heißt, da muss man erstmal hinkommen.
Genau, weil das halt etwas ist, was man sich wirklich erarbeiten muss, bewusst erarbeiten muss, etwas, was nicht automatisch passiert, sondern eine bewusste Entscheidung ist, sich in einer bestimmten Weise nach einem bestimmten Ideal zu entwickeln.
Genau.
Ja, es gibt halt mehrere Entwicklungsstufen der Persönlichkeit und ja, manche Menschen schaffen es nie, ein bestimmtes Niveau zu erreichen. Und, ja, wir können auch später erklären, warum das passiert. Ich glaube, da muss man auch betonen, was schon Jessie gesagt hat, dass die Theorie von Dabrowski, sie ist meiner Meinung nach, sie widerspricht komplett der offiziellen Theorie, wo meistens nur, wo Depression und die ganzen Neurosen als negativ angesehen werden, die ganzen Depressionen und da lediglich nur Symptome behandelt werden. Also mit dem Ziel, dass Person glücklich wird und happy und ja.
Genau, und er sieht diese negativen Äußerungen, sag ich mal, in Form solcher Symptome auftreten, eben als Begleiterscheinung einer bewussten Arbeit an sich selber.
Also, beziehungsweise die Möglichkeit, dass das geschehen kann, ne? Also, ja.
Ja, natürlich tritt das nicht bei allen Menschen auf und ja.
Genau, also
wir können später drauf kommen.
Genau, wie gesagt wurde, er war halt wirklich auch einer der ersten oder Vorreiter, der immer halt auch gesagt hat, dass Trauma positive Auswirkungen haben kann und dass halt Leid wichtig war oder wichtig ist, nicht nur war, zum Wachsen überhaupt, dass man das halt nutzen kann. Jetzt nicht nur das Negative sieht, wenn man halt gerade Psychologie betrachtet oder halt auch in der Psychiatrie gearbeitet hat, geht halt vieles nach, okay, in Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das ICD-10, das ist dann das DSM-4 oder 5 jetzt sogar schon, wo einfach nur die Symptome aufgezählt werden und dann bekommen halt viele Tabletten, anstatt halt sich eben anders damit auseinanderzusetzen. Das hat halt Dabrowski angestrebt.
Ja, beziehungsweise wird nicht beigebracht, dass es darum geht, dass sie eben selbstständig, autonom damit umgehen.
Mhm. Genau, ja.
Genau, ja, so Dabrowski betont auch diesen Unterschied zwischen Posttraumatic Stress Disorder, ich weiß nicht, wie das so
posttraumatische Belastungsstörung, genau. Und posttraumatisches Entwicklungspotenzial.
Nee, Wachstum.
Posttraumatisches
Wachstum. Genau. Also die offizielle Psychologie sieht nur diesen Posttraumatic Stress Disorder als etwas Negatives. Und Dabrowski wiederum sieht da bestimmte Wachstumsmöglichkeiten nach bestimmten Traumaten oder Schocks oder anderen externen Einflüssen.
Und das bringt uns, denke ich mal, auch genau zu diesem Begriff, wie das Buch halt betitelt wurde. Was ist denn eigentlich positive Desintegration? Weil wenn man diesen Begriff hört, denke ich mir, oh Gott, das geht doch überhaupt gar nicht. Wie kann man denn desintegrieren und wie soll denn das positiv sein? Und ich denke mal, das sollten wir vielleicht mal klären. Was ist denn jetzt eine positive Desintegration?
Oder wir sagen erstmal, was ist eine negative Desintegration?
Oder so, können wir auch machen.
Ja, vielleicht am besten diese ganzen Levels aufzählen.
Beschreiben. Also vielleicht erstmal eine negative Desintegration wäre eine Art Dekonstruktion oder Auseinanderfallen der Persönlichkeitsstruktur aufgrund jetzt von Stress, Trauma etc. Ja, also das heißt, das Individuum ist dann praktisch, kommt in eine Situation, wo es nicht mehr in der Lage ist, mit dem Leben so umzugehen, wie es gesund und nötig wäre.
So, ja, also erwähnt das. Dass die negative Desintegration eben sehr destruktiv ist, wo das Individuum überhaupt nicht mehr mithalten kann mit den Anforderungen im Leben und es bis zu Selbstmord halt kommen kann. Und das wäre halt negativ, weil es einfach nur destruktiv ist. Aber wie er sagt und wie wir dann weiter noch erörtern werden, ist, man kann innerlich mitwirken bei Schwierigkeiten und seine Persönlichkeit so schärfen oder schmieden oder sich so eben verbessern.
Also positive Desintegration am Ende bereichert das Leben und vergrößert den Horizont und Kreativität und letztendlich führt die Persönlichkeit auf eine höhere Stufe, auf eine höhere. Ja.
Wobei er auch sagt, dass ob es jetzt eine positive oder negative Desintegration ist, sagt er, kann man oft erst im Nachhinein herausfinden, weil in der Situation sich beide Desintegrationen als Auflösungen sich eher negativ anfühlen. Also es ist ein sehr großer Stress dabei. Und ob man dann als Sieger, als Held hervorgeht von diesen Schwierigkeiten, sieht man oft erst im Nachhinein.
Ja, an den Resultaten.
Ne? An den Resultaten, genau.
Es kommt nur auf die Wahl an, also auf die Wahl der Persönlichkeit in Frage, wie man mit dieser Desintegration umgeht. Ob man sich bewusst damit befasst oder einfach ignoriert und mit Pillen wegversteckt.
Es müssen auch nicht mehr Pillen sein. Ne? Es kann ja auch einfach sein, dass man auf Mechanismen zurückgreift, wie irgendwelche, ich nenne es mal Puffer, also oder selbst... Rechtfertigung oder Beruhigungen, Selbstschutz, dass dann praktisch nicht mit dem aufkommenden Material gearbeitet wird, sondern das praktisch weggeschoben wird.
Genau, oder eigene Illusionen, Wunschdenken.
Ich meine, man kann ja auch sagen, dass es ein Zustand der Überforderung ist, auf einem bestimmten Punkt sozusagen, wo Ängste entstehen, wo vielleicht auch dann so Vermeidungstendenzen auftreten, dass ich jetzt eine Sache aus dem Weg gehe, ich mache die Hausaufgaben nicht mehr, ich bin irgendwie faul in der Schule, ich gehe Menschen aus dem Weg. Und bin ängstlich und flüchte mich vielleicht in Fantasien. Also ich dissoziiere zum Beispiel viel, Tagträumereien, statt mich der Realität zu stellen, weil ich halt dann überfordert bin in dem Moment. Das könnte man als ein krankhaftes Symptom ansehen, aber es kann auch eine Begleiterscheinung sein und eben eine Auseinandersetzung auch bedeuten mit dem Problem. Je nachdem, wie sehr das dann sozusagen reflektiert wird und hinterfragt wird, warum habe ich Ängste? Wieso habe ich damit Schwierigkeiten zum Beispiel? Also es kann einen Lernprozess in Gang setzen.
Ja.
Das macht dann die positive Qualität aus, sage ich mal, solcher Symptome, die auf etwas Negatives hindeuten. Weil es eben auch eine geringere Anpassung bedeutet in dem Moment. Ein Schüler, der schlecht ist zum Beispiel, der Probleme hat, würde man sagen, ist nicht so gut angepasst an das System. Und in dem Moment würde man es vielleicht als etwas Krankhaftes ansehen. Aber es kann ja sein, dass sozusagen... die innere Struktur an bestimmte Grenzen stößt und dann kann das zu so einer Neubewertung führen und zu einer Neuanpassung.
Ich denke, es hängt vielleicht auch gleichzeitig davon ab, also wie stark dann halt auch, also derjenige, der davon betroffen ist, also das Bild seiner Außenwelt über seinen Zustand in sich aufnimmt und sich davon beeinflussen lässt. Wenn seine Umwelt zum Beispiel sagt, also mit dem geschieht jetzt gerade was Schlechtes, der geht den Bach runter, obwohl vielleicht da viel Potenzial drin liegen werden, also drin liegen könnte und der sich aber von dem Denken der anderen nicht abhängig machen kann. Zum Beispiel vielleicht, weil er es auch einfach noch nicht gelernt hat, zum Beispiel, weil er noch zu jung ist, dass er das dann selber von sich glaubt und diesen Pfad dann, also dann tatsächlich den Bach runtergeht.
Also dass er praktisch, dass die Person dann praktisch jetzt Meinungen, Urteile, was auch immer vom Außen verinnerlicht, einfach unreflektiert, im Gegensatz zu, okay, was sagt das Außen zum Beispiel und wie denke ich darüber?
Genau, also wie so eine Art negativer Introjekt, also der sich dann zu eigen gemacht wird. Und von dem sich die Person dann auch beherrschen lässt.
Ja, und das äußert sich oft in Depressionen. Also ich glaube, man kann sagen, wenn man Desintegration erfährt, dann fühlt sich das wie eine Depression an. Und dann hängt es eben schon davon ab, ob man damit selbst fertig wird oder nicht. Und viele Menschen gehen dann auch oft zum Arzt, also wenn es sehr eine schwere Depression ist. Und die Standardmethode ist einfach, dass man Psychopharmaka verschrieben bekommt. Und es wird auch als negativ beschrieben. Also Depression ist etwas ganz Negatives. Und ich meine, in früheren Zeiten waren es nicht nur Psychopharmaka, sondern es wurden auch Elektroschocktherapie wurde angewendet, um mit Depressionen umzugehen. Und noch früher, ich glaube, Lobotomie heißt das, wo Teile des Gehirns herausgeschnitten werden oder die Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften untertrennt werden. Und in den früheren Zeiten, also der Psychologie und der Chirurgie, wurde geglaubt, dass wenn man kann einfach die Depression herausschneiden. Und so wurde eben das versucht, chirurgisch zu entfernen. Und da brauchst du gesagt, dass es eigentlich sehr schlecht ist, wenn man das so macht, sondern das ist eigentlich, eine Depression ist eine Herausforderung, die man als Treibstoff verwenden kann, dass man seine Persönlichkeit schmiedet.
Ja, und versucht die Probleme so zu ergründen, die das Leid sozusagen verursachen und Lösungen dafür zu finden.
Das genau, hängt, und ein sehr wichtiger Aspekt, der er sagt, ist Bildung, also dass man sich selbst beschäftigt mit dem bestimmten Leiden, das man hat. Und er sagt, dass es nicht geht ohne Wissenszufuhr und dass es vielleicht auch nicht geht, ohne dass man einen Berater hat oder jemanden, der einem beiseite steht. Also einfach nur selbst zu glauben, dass man mit psychologischen Problemen fertig werden kann, ist eher unwahrscheinlich. Also es braucht Wissenszufuhr, man muss sich selbst beobachten, versuchen herauszufinden, wo die Probleme herkommen und praktisch eine Detektivarbeit zu machen an sich selbst. Und mit einer Beratung und Wissenszufuhr, also das Lesen von Büchern und so weiter, dann wirklich auf den Punkt zu kommen, der der Schlüssel ist, dass man dann aus dieser Krise herauskommt.
Genau, Selbstausbilden kombiniert mit aktiven Selbstreflexion und dem bewussten Streben nach höheren Idealen des Lebens.
Und der Rückkopplung, ne, durch den Berater oder Begleiter.
Genau, und was er sagt, ist, dass viele Menschen integriert sind, also das integriert heißt, das ist so ähnlich wie ein Stein integriert ist, also das ist ganz in sich abgeschlossen und er ist komplett unveränderlich. Und wenn man integriert ist und man mit schwierigen äußeren Situationen konfrontiert ist, dann kann es sein, wenn man ein Stein ist, also umgelegt auf das Konzept eines Steins, dann könnte man dran zerbrechen. Das ist natürlich sehr schlecht, ja, wenn man an einer externen Situation zerbricht. Und wenn man selbst Detektivarbeit machen möchte an sich, dann muss man sich teilen in zwei Teile. Ein Objekt und ein Subjekt. Also ein Beobachter, also wie sagt man, ein Beobachter, der auf sich selbst sieht. Das heißt, man braucht zwei Teile und man muss diese zwei Teile genau auseinanderhalten. Das heißt, man sich selbst so beobachten, wie ein äußerer Arzt zum Beispiel einen Patienten beobachten würde.
Und eben auch die Auswirkungen, die man hat auf die Umwelt zum Beispiel. Wenn man jetzt irgendwas tut, was die Gefühle von jemandem verletzt oder woran die Gruppe Anstoß nimmt zum Beispiel an einem Verhalten, was nicht in Ordnung ist, wo ich aber dann merke, es gibt diese Impulse zum Beispiel, ich will jetzt das machen, was mir gefällt, so, das ist aber nicht das, was den anderen gefällt. Und halt dieser Konflikt, der dann entsteht, so zwischen irgendwie den eigenen Impulsen, die selbstbezogenen Impulsen und den sozialen Impulsen zum Beispiel.
Ja, ein Beispiel wäre ein Musiker, jemand, der ein Instrument spielt und von sich selbst halt glaubt, er ist der beste Musikant auf der Welt und eben seine Lieder zum Besten gibt und dann die Rückmeldungen vom Publikum, von Freunden und so weiter eben nicht sehr positiv sind. Und das wäre zum Beispiel ein indirekter Hinweis, der genommen werden sollte, dass man eben diese Feedbackschleife schließt. Ja, also das gehört auch zur Selbstbeobachtung dazu, dass man auch nicht nur sich selbst innen beobachtet, sondern was für ein Echo erzeuge ich in der Welt.
Also ich glaube, das läuft dann auch schon so auf den sogenannten dritten Faktor hinaus, was der Dobrowski erwähnt, also so eine Art inneres Gewissen, was sich herausbildet. Also wenn man sich dann so in Richtung, wenn man sich halt während dieser Disintegrationszeit so ein Persönlichkeitsideal, also für sich entdeckt und höhere Werte als die vorherigen, also zu denen man unbedingt also hochstreben müsste, also möchte, im Gegensatz zu dem, was man vorher war, weil man das als, also weil man sich in dem, was man vorher war, also eher als schlecht ansieht.
Genau, vielleicht muss man diese drei Faktoren komplett beschreiben. Also Dobrowski beschreibt insgesamt drei Faktoren oder Agenten. Also der erste Faktor, das ist quasi unsere genetische Veranlagung, unsere niedere Instinkte, tierische Instinkte. Der zweite Faktor, das sind Umwelteinflüsse, die unser Verhalten und Entwicklung kontrollieren und lenken. Und nur bei wenigen Menschen entwickelt sich der dritte Faktor. Also das ist dieser starke innere Antrieb, um Individualität zu erreichen. Also, und das ist nicht einfach Willenskraft, sondern auch ein starker Antrieb, die selbstbestimmend motiviert.
Genau, und vor allem auch das Wählen, ne, welchen von all den Impulsen, die im Außen und im Innen entstehen, was davon wähle ich, um eben an mein Ziel zu kommen, ne, um genau. Näher zu kommen.
Also aktiv bewusst, also diesen ganzen inneren Konflikten aktiv bewusst zu werden, also mit inneren Konflikten meine ich diese Konflikte zwischen höheren und niederen Instinkten und Trieben und dann einfach bewusst zu wählen.
Also sozusagen fällt mir noch ein in dem Zusammenhang halt diese Fähigkeit, einfach selbstkritisch zu sein zum Beispiel und das aushalten zu können, dass man zum Beispiel feststellt, da habe ich jetzt falsch gehandelt oder da war ich jetzt irgendwie total niederträchtig zum Beispiel. Es könnte ja auch sein, dass man zu stolz ist, das zuzugeben, ja, und man sieht es nicht so genau, man verdrängt es eher und stellt sich vor, nee, die anderen haben falsch gehandelt. Also diese Fähigkeit, dass man auch selber in Bezug auf sich selbst kritisch sein kann.
Ja, und Selbstreflexion. Ja. Und genau. Ich denke, genau. Und ich denke eben auch, dass du, weil du das Aushalten angesprochen hast, das Aushalten davon zu erkennen, dass man sowohl diese niedrigen als auch die höheren Impulse in sich hat. Dass die gleichzeitig da sind und da kommt wieder die Wahl ins Spiel. Ja?
Genau, und dann vielleicht in Situationen, die man im Leben begegnet, wenn man jetzt jemand begegnet und dann das Gefühl hat, jetzt würde ich eigentlich so reagieren, wie ich früher immer reagiert habe, irgendwie emotional, weil die andere Person vielleicht irgendwas gesagt hat, was mich triggert, sozusagen. Und dann dieser dritte Faktor ist einfach in dir ein Faktor, der dann diese Situation von außen betrachtet und dann dein Handeln sozusagen beeinflusst in dieser Situation, dass man eben nicht mit diesen niederen, primitiven Reaktionen auf eine Situation reagiert.
Genau, das ist wie so ein Beobachter, wie so ein innerer Beobachter, der auch gespeist ist, also wenn ich das noch anfügen darf, der gespeist ist auch, sage ich mal, von Vorbildern auch, ich meine, vielleicht auch Romane liest oder Geschichten oder Filme, wo jetzt Heldentum eine Rolle spielt oder wo man sieht, dass für ein soziales Problem, dass da jetzt eine bestimmte Lösung herhält. Also dieser innere Beobachter, der wird ja auch von diesen Idealen sozusagen dann gefüttert und vergleicht dann das eigene Handeln, sage ich mal, zum Beispiel mit dem Handeln von Helden oder so. Und das schafft dann auch so einen Konflikt eben zwischen Ideal und dem, wie es halt wirklich ist, dass ich halt zum Beispiel schlecht gelaunt bin oder so und dann halt schnippig reagiere, statt eben mich positiv zu verhalten und konstruktiv in der Situation. das ist, wäre auch nochmal so ein Aspekt, was dieser dritten Kraft dann zukommt in der Beurteilung und in der Betrachtung.
Das erwähnt ja auch Dabrowski als ein wichtiger Bestandteil der Multi-Level-Desintegration, dass eben höheres Ideal besteht und man selber halt feststellt, dass man diesem Ideal näher kommen will oder dass man in bestimmten Situationen eben feststellt, dass man diesem Ideal im Moment noch nicht, also nicht so reagiert, wie das Ideal sein sollte und sich dann eben an diesem Ideal orientiert. Dieses Ideal kann natürlich ein Held sein, es kann aber einfach auch das eigene Gewahrsein, dass die Art und Weise, wie man gerade reagiert, nicht der Situation wirklich entspricht, also wie man eigentlich reagieren sollte.
Also möchte anhand des eigenen Ideals, ne? Ja, Persönlichkeitsideals.
Ja. Kann ja auch eine Situation sein, die man beobachtet, wo jetzt jemand gemobbt wird zum Beispiel und man fühlt sozusagen, wie der sich dann fühlen muss und man hat dann Mitleid und hat das Gefühl, dass da muss man vielleicht was dagegen sagen oder sich freundlicher verhalten.
Genau. Und dann kann man es vielleicht doch nicht, also aufgrund des sozialen Drucks, unter dem man noch steht, weil man selber diesem Ideal noch nicht so nahe gekommen ist, aber sich noch in diesem Streben befindet, ja.
Vielleicht hat man Angst zum Beispiel und stellt dann fest, oh, ich traue mich aber nicht, jetzt gegen diesen Bully was zu sagen zum Beispiel, traue ich mich nicht, jetzt die Stimme zu erheben, weil ich vielleicht eher so sensibel bin und schüchtern, aber und handle dann vielleicht nicht und habe dann aber ein schlechtes Gewissen deswegen und denke mir im Nachhinein, ach, eigentlich wünsche ich mir, dass ich in Zukunft mutiger bin, ja, dass ich in so einer Situation eintreten kann. Ja, und das schafft ja genau diesen Konflikt, der mich dazu anhält, zu überlegen, wie kriege ich meine Ängste irgendwie so gehandelt, dass ich dann doch zur Tat schreiten kann, wenn es nötig ist.
Ja.
Es ist interessant, dass du die Bullies erwähnst, weil Dabrowski sagt, dass diese drei Levels, die wir erwähnt haben, also diese drei Ebenen, wo man an sich arbeiten kann, je höher man auf eine Ebene kommt, umso weniger Leute sind dazu fähig, das für sich durchzuführen. Wo er sagt, dass die Mehrzahl in der Bevölkerung sich auf der ersten Ebene befindet, die am meisten animalisch ist, also tierähnlich, wie der Brauski das nennt. Was bedeutet, dass eher weniger höhere Funktionen da sind, also dass die Fähigkeit zur Selbstinspektion oder zum Gewissen oder zur Veränderung des eigenen Verhaltens eher nicht da ist. Und das würde auch erklären, warum es Bullies gibt, weil es offenbar Leute gibt, die so einen Feedback-Mechanismus nicht haben. Für die gibt es keine inneren Konflikte, es ist immer alles okay. Und deswegen ist es völlig okay, auch wenn ich jetzt einen schwächeren Schulkollegen praktisch mobbe.
Und, genau, weil diese dritte Kraft sozusagen fehlt, halt diese innere Betrachtung. Die reagieren sozusagen nur auf Impulse, auf innere Impulse. Und sind immer komplett identifiziert mit dem Jetzt-Moment. Und es gibt keine Reflexion, was war in der Vergangenheit, was wird morgen sein, sondern so ein reiner Automatismus, so ein unbewusster Automatismus, das Ausagieren von irgendwelchen Impulsen, so von Lust und Launen, kann man sagen.
Und deswegen ist auch schon diejenigen, die eben das Ziel von solchen Mobbing sind, die erfahren sehr oft, was es heißt, zu desintegrieren. Weil man hofft natürlich, dass das Universum, dass die Welt freundlich ist, aber das entspricht dann oft nicht der Realität, weil es eben solche Menschen gibt und da ist man schon dem ersten Konflikt gegenübergestellt. Und dann muss man sich überlegen, warum ist das so? Ja, das ist dann schon so eine Art Autopsychotherapie, also Psychotherapie am Selbst, wo man sich untersucht, habe ich etwas falsch gemacht oder ist es einfach nur, dass die anderen Menschen keine Standards haben. Und das, würde ich mal sagen, ist die häufigste Form der Desintegration, wo man wirklich vor einem Rätsel steht, das man irgendwie erforschen und meistern muss, damit man aus dieser misslichen Situation herauskommt.
Genau. Ich glaube, vielleicht sollten wir zuerst diese ganzen Stufen beschreiben. Mhm. Also was du eben mit Bullies beschrieben hast, das ist das, was Dabrowski als primäre Integration nennt. Also das ist nichts anderes als einfache soziale Integration, die sie wird von Impulsen regiert und denen die Intelligenz komplett untergeordnet ist.
Und, als Instrument so.
Genau, als Instrument. Und solche Menschen sind nicht in der Lage, interne Konflikte zu haben, obwohl sie oft mit der äußeren Umgebung Konflikte haben. Sie haben keine Qualitäten des Lebens jenseits derjenigen, die zur sofortigen Befriedigung ihrer primitiven Impulsen notwendig sind, und sie handeln fast immer im Namen dieser Impulse. Also das ist quasi dieser Default-Zustand von der meisten Bevölkerung.
Genau, das ist auch interessant, dass du das ansprichst gerade, weil, sage ich mal, dieses Verhältnis zur Welt ist da bei den primär Integrierten halt eher sozusagen zu versuchen, halt die Welt zu zwingen, so den eigenen Bedürfnissen zu unterwerfen. Mhm. Statt zum Beispiel nur eine höhere Vorstellung zu haben, ein Ideal, wie eine Welt, wie ein Zusammenleben zwischen Menschen sein sollte und dass man sich dann gewissen Dingen auch unterordnet zum Beispiel. Genau. Also das ist ja eher so ein Impuls, sich über die Welt hinwegzusetzen, statt sie zu erforschen und einen Weg zu finden, wie man sozusagen konstruktiv und positiv wirkend seinen Platz findet.
Und das ist genau die Stufe, über die Psychopathen niemals hinweggehen. Also das ist ihr Default-Zustand und sie bleiben meistens auch in diesem Zustand.
Also ich möchte es zurückbringen auf den Lobachevsky und seine Psychopathie, die wir schon einmal in der Radio behandelt haben. Der beschreibt ja Psychopathen als ziemlich ähnlich, wo es einfach ein sehr stabiles inneres Selbst gibt, das überhaupt keine Zweifel hat, wo die ganze äußere Welt nur eine Erweiterung des Selbst ist. Und das klingt sehr ähnlich zu dieser ersten Integrationsstufe von Dabrowski. Ja. Beide waren polnische Wissenschaftler und haben ungefähr zur selben Zeit gelebt. Und ich glaube, sie waren in Kontakt. Und es ist in dem Zusammenhang, jetzt wenn wir zurückkommen auf seine Autobiografie, die der Jörg am Anfang uns geschildert hat, auch sehr interessant, dass während den Weltkriegen der Dabrowski ja auch weggesteckt worden ist. Und was wieder dieses eine Kapitel vom Lobachevsky wieder spiegelt, wo die Pathokratie, also das Böse im großen Maßstab gegen die Psychologie vorgeht. Also alle jene, die in der Psychologie sich auskennen und damit auch Heilmittel für die Menschen zur Verfügung stellen könnten, wie die sofort außer Gefecht genommen werden in pathokratischen Systemen.
Oder wie auch die Literatur, ist auch halt da mit anzufügen, also bei Lobachevsky, wie beispielsweise in Universitäten oder Bildungseinrichtungen, wo man sich eigentlich über diese Sachen, über diese Zustände informieren könnte, also wie da die Literatur rausgenommen wird, einfach entfernt wird.
Das wissen wir.
Lobachevsky beschreibt, wie aus seiner Bücherei auf der Universität eine nach dem anderen die Bücher verschwunden sind von unbekannten Menschen. Durchgeführt.
Das heißt, das Material, was eigentlich verfügbar ist oder wäre, das zur Lösung der ganzen Problematik beitragen würde, wird einfach mal entfernt.
Und eben auch zum Wachstum der Leute.
Und ja, zur Lösung und zum Wachstum, genau, richtig, ja, dass wir praktisch Heilung und Lösung finden können davon, ne?
Ja, das wird wohl auch der Grund sein, warum jetzt positive Desintegration jetzt auch nicht so populär ist.
Mhm. Stattdessen wurde halt Freud vor allen Dingen gefördert, der halt hauptsächlich nur Probleme in Menschen gesehen hat und keine Potenziale eher.
Genau, also
der bis heute noch aktiv ist oder immer noch hoch gelobt wird in vielen Bereichen.
Dabrowski und Lobachevsky wurden unterdrückt, eben das Wissen gesäubert und verbrannt, und der Freud kommt dann daher und ist wieder als der berühmteste und beste Psychologe auf der Welt angesehen, der dann sagt, naja, Depression ist schlecht und wir müssen das irgendwie
rausschneiden.
Ja, das Interessante finde ich, ist ja auch, oder das Erschreckende, sage ich mal, eben das halt die übliche Herangehensweise, das eben alles als etwas Krankhaftes anzusehen, Symptome, die man dann am besten medikamentös behandeln muss. Das ist eben auch eine Form, die sich halt geschäftlich, kommerziell gut ausschlachten lässt natürlich, weil man ja auch Abhängigkeiten erzeugt. Und das Besondere an Dabrowski ist ja auch, dass er sozusagen eigentlich ja den Klienten oder den Patienten versucht dazu zu bringen, sich dann selber zu helfen. Tatsächlich, also unabhängig zu werden. Ja. Das ist ja jetzt vielleicht kommerziell gesehen gar nicht so clever, wenn man es jetzt wirklich brutal kommerziell kapitalistisch sieht, aber es ist eben menschlich.
Ja, wie es Jesse am Anfang gesagt hat, also wenn man jetzt die klassische Psychoanalyse betrachtet, die kann mehrere Jahre dauern, wo man hauptsächlich in der Kindheit halt rumgräbt, also nicht nur, aber hauptsächlich, und dann natürlich im Gegensatz zu Dabrowskis Lösungsansatz halt nur 5 Sitzungen ungefähr und natürlich dann, wie man halt so sagt, halt Hilfe zur Selbsthilfe halt auch genau. Schafft, dass einfach die Leute selber befähigt werden, Probleme zu lösen. Und das ist ein Riesenunterschied.
Es kursieren ja auch im Internet ein paar Videoausschnitte von Dabrowski, wo er auch selber Leute unterrichtet. Und
Es gibt eine ganze Reihe von Lektionen. Ja.
Genau, und da ist er, glaube ich, mit einer Frau konfrontiert, die extreme Probleme hat, sich irgendwie mit anderen Leuten zu unterhalten. Und ich glaube, innerhalb von einer Sessions ändert sich die Frau so extrem, dass man sich schon fragt, was macht denn der da genau, dass die sich so
innerhalb... Beziehungsweise, was haben die anderen Psychotherapeuten gemacht,
genau,
dass sie so lange in dem Zustand verblieben ist, ne?
Also das war die niedrigste Stufe. Sollen wir noch die zweite Stufe erwähnen? Mhm. Serge?
Mhm. Also die zweite Stufe wäre sogenannte einstufige Desintegration. So der Begriff Desintegration selbst beschreibt eine ganze Palette von Prozessen. Das kann einfach eine emotionale Disharmonie sein oder bis hin zur vollständigen Fragmentierung der Persönlichkeitsstruktur, was oft als negativ angesehen wird und was aber nicht stimmt. Und
was könnte ein Beispiel dafür sein?
Beispiel wäre zum Beispiel, man hat einen Lebenspartner, man ist nicht zufrieden, man streitet und dann entscheidet man, quasi Partner zu wechseln. Und also diese ganze Stufe kann man beschreiben als horizontal.
Ja.
Oder der Verlust eines Arbeitsplatzes und dann das Fallen in Arbeitslosigkeit.
Genau. Also es kommt ein Schock, aber die Persönlichkeitsstruktur, also das Problem wird gelöst, aber die Persönlichkeitsstruktur bleibt quasi auf demselben Niveau. Also es wird kein höheres psychisches Niveau erreicht.
Man kann vielleicht sagen, dass da in dem zweiten Fall keine höhere, also wie er es nennt, Multilevel, also höhere Ebene existiert.
Mehrstufige
Ebene existiert, an dem sich dieses Individuum dann orientiert.
Genau. Heißt das unterm Strich nicht einfach, dass jemand sozusagen nicht aus der Erfahrung lernt, weil er einfach die Sache dann verdrängt und einfach so weitermacht wie bisher?
Ja, also kann man das so sagen? Bei diesem Beispiel würde der eine Partner den Partner wechseln und würde aber nichts dazugelernt haben und würde einfach dieselben Fehler bei einem neuen Partner wiederholen.
Ja, genau.
Ja. Das ist so die.
Weil vielleicht auch keine tieferen Gründe dahinter entdeckt werden können, wenn man eben das Ganze nur horizontal betrachtet und nicht vielleicht.
Genau, keine tieferen Gründe, Fragen zu stellen, richtige Fragen zu stellen, selbst zu reflektieren und daraus zu lernen.
Also dieser dritte Faktor fehlt.
Genau.
Genau.
Genau, also der Hauptunterschied zwischen einstufigen und mehrstufigen Desintegration ist, dass bei der einstufigen Desintegration, da fehlt dieser dritte Faktor und da fehlen diese zusätzlichen Hierarchieebenen, also die höheren Ideale oder sein eigenes Persönlichkeitsideal. Also man bleibt quasi auf demselben Niveau wie früher.
Genau. Was auch noch ein Faktor ist, fällt mir gerade ein, ist auch einfach die Sensibilität des Einzelnen, sage ich mal. Oder wenn man irgendwie von Leidensfähigkeit spricht oder wie empfindlich jemand ist sozusagen, wie sehr er unter einer Situation leidet, entscheidet ja auch darüber, welche Eindrücke er kriegt von der Umgebung und sich daraufhin dann Fragen stellt zum Beispiel.
Ja, das also, ist dieses
wenn jemand nicht sehr sensibel ist zum Beispiel, man würde sagen, naja, der ist eher schmerzfrei, der geht dann ziemlich straight durchs Leben und es prallt alles an ihm ab sozusagen. Und hier
sagt Zabrowski, dass das biologische Gründe hat. Und das ist sehr interessant, weil die Standardmeinung ist ja, dass alle Menschen gleich sind und jeder das gleiche Potenzial hat. Aber er sagt, genauso wie Lobachevsky es sagt, dass Menschen einfach mit unterschiedlichen psychologischen Substraten auf die Welt kommen und das eben vererbt ist, diese Fähigkeit. Genauso wie man jetzt eine Fähigkeit hat, Musiker zu sein oder gut tanzen zu können. Sagen die, dass es eben angeborene Fähigkeiten gibt, zu wachsen oder nicht.
glaube, der richtige Begriff wäre nicht Sensibilität, sondern wirklich Empfindungsvermögen. Also Menschen mit einem höheren Empfindungsvermögen, sie haben quasi ein größeres Potenzial. Mhm. Und mit dem Empfindungsvermögen meint er diese Fähigkeit, auf externe Einflüsse zu reagieren.
Mhm. Weil ist es das
Over-Excitability? Over-Excitability.
Genau.
Das heißt es auf Englisch, also die Übersetzung, man könnte zum einen sagen Überregbarkeit. Und was hat man noch für einen Begriff?
Ich glaube, Übererregbarkeit trifft es ziemlich gut.
Ich glaube, das ist was anderes. Ich habe heute einen Artikel gelesen und da wird beschrieben, warum Sensibilität und Überregbarkeit und andere Übersetzungen nicht korrekt sind, sondern es geht wirklich um Empfindungsvermögen. Mhm. Wie man überhaupt auf externe Stimuli reagieren kann.
Aber ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf externe Stimuli, sondern auch auf interne Stimuli.
Also innere.
Wie man auf etwas reagiert, wenn man irgendwas im Leben begegnet, wie man sich selber dabei fühlt, was für Gedanken in einem aufkommen und wie die vielleicht nicht mit dem kompatibel sind, mit dem Ideal kompatibel
sind. Und interessant ist auch, also dieses Beispiel zwischen Psychopathen und normalen Menschen, weil Psychopathen, sie haben dieses Empfindungsvermögen nicht. Also sie reagieren, genau, die sind schmerzfrei. Sie reagieren kaum auf externe Einflüsse, also sie haben keine Empathie. Und das ist genau das, was ihnen fehlt, um sich weiterzuentwickeln.
Also könnte man den Begriff vielleicht mit Überempfindlichkeit am besten übersetzen, oder?
Oder eine erhöhte Sensibilität vielleicht.
Das ist auch gut.
Ja.
So gut, stimmt.
Ich erinnere mich zum Beispiel an jemanden, der wirklich so also der war sehr perfide, sage ich mal, der Art und Weise, wie er Menschen manipuliert hat. Das war ein Mensch im Bekanntenkreis, den ich erlebt habe, der wirklich ein Gespür hatte für die Schwächen anderer Menschen und die dann so vorgeführt hat so, und die in peinliche Situationen gebracht hat und sie quasi sich lustig gemacht hat über sie. Und ich habe damals schon gemerkt, weil wenn man da zuschaut, das ist wirklich, also das tut mir selber weh zuzusehen, der Mensch das mit einem anderen macht zum Beispiel. Und umgekehrt, wenn ich mir jetzt ihn vorstelle, der sozusagen sich daran erfreut, merke ich, dass anscheinend bei ihm nicht dieses Gefühl der Empathie, also dass da keine Sensibilität dafür ist, wie sich das für jemand anderen anfühlt. Und wenn die fehlt, wenn so jemand schmerzfrei ist sozusagen, dann kann er sich natürlich in der Weise über andere hinwegsetzen. Und das scheint dann für mich auch so eine Charakteristik auszumachen, wie jetzt bei dem primär integrierten.
Ja, also diese Fähigkeit, die Schwächen anderer herauszupicken, die gibt's wirklich. Also kann ich von meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Und das geht sehr nahe dem, was Lobachevsky nennt, das besondere psychologische Wissen von Psychopathen. Wobei natürlich, dass der Begriff Psychopath müssen wir natürlich unterscheiden. Gibt's auch den Begriff Soziopath, der ein bisschen abgeschwächt ist und so weiter. Aber es geht in die gleiche Richtung. Also besonderes psychologisches Wissen über andere. Und das ist sehr interessant, dass es das gibt.
Aber der Unterschied ist, ob das sozusagen ein Wissen ist, auch auf Grundlage des Mitfühlens zum Beispiel, oder halt wirklich nur aufgrund von Beobachtung und rein strategisches Wissen einfach zur besseren Manipulation der Mitmenschen. Und das
bei Psychopathen ist das rein intuitiv. Also sie können das einfach spüren wie Raubtiere.
Genau. Schwächen und dann, ja. Wie so ein Vampir sich reinzufressen, symbolisch.
Instinktiv, ja.
Und dann gibt es ja noch die dritte Stufe.
Die dritte Stufe, das wäre mehrstufige Desintegration. Also da beteiligen sich zusätzliche Hierarchieebenen. Es gibt Lockerung und Zersplitterung des inneren Umfeldes. Und die ganzen Aktionen, um dieses inneres Konflikt aufzulösen, die werden weitgehend bewusst und unabhängig von externen Einflüssen aufgelöst.
Und das ist dann auch eine vertikale Entwicklung. Also wir entfernen uns dann von der horizontalen Ebene, sondern dann wirklich zu einer Entwicklung jetzt.
Genau, zu höheren Idealen. Und da muss man auch unterscheiden, da gibt es zwei Untertypen sozusagen, also diese mehrstufige Desintegration kann spontan sein, also zum Beispiel verursacht durch einen Schock und sie wird nicht explizit gesucht, diese Desintegration.
Sondern sie passiert irgendwie im Leben, wenn genau, irgendwas sie passiert.
Genau, sie passiert einfach.
Was könnte das sein? Hätten wir da auch ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel ein Tod von einem geliebten Menschen oder ein Trauma. Hm. Genau. Und es gibt auch geleitete, mehrstufige Desintegration. Also sie wird aktiv gesucht. Also man hat ein höheres Persönlichkeitsideal gebildet und man versucht mit allen Kräften dieses Ideal zu erreichen. Genau, das ist halt der Unterschied.
Zum Beispiel, man liest ein Buch über Rittergeschichten oder Gralsgeschichten, wo Romanzen vorkommen, also Liebe auf der höchsten Stufe und man ist total fasziniert davon und möchte dieses Ideal einfach nachleben. Ich glaube, das wäre ein Beispiel davon, oder?
Ja.
Mhm. Hätten wir wieder die Archetypen und Geschichten, wie schon ganz am Anfang, wie es Flo erzählt hatte.
Ja, so Vorbilder und Helden sozusagen. Und die Feststellung vielleicht, dass man selbst im Widerspruch zu diesen Idealen lebt und aber halt diesen Wunsch hat, diesen Idealen gerecht zu werden.
Mhm. Genau, glaube, da muss man auch erwähnen, dass es gibt auch viele andere Dimensionen von Desintegration. Also sie kann einstufig, mehrstufig sein. Und Dabrowski erwähnt auch sogenannte pathologische Desintegration oder chronologische. Also dass man quasi in diesem Prozess sich ständig befindet und einfach nicht rauskommt.
Mhm. Also chronische. Chronische.
Genau, chronische. Chronische.
Ja. Hätte man dazu ein Beispiel?
Ja, ich überlege gerade ein Beispiel.
Ja, also zum Beispiel.
Sorry. Nee, du zuerst. Also,
ja, okay. Also zum Beispiel jemand, der also immer wieder auch schon also das Gleiche erlebt, beispielsweise nehmen wir mal an, einen Arbeitsplatzverlust und er hinterfragt sich dann zwar und so weiter, aber und hat dann eben diese Unsicherheit immer und sagt, okay, jetzt gehe ich dahin, aber bleib dort nur ganz kurz, also damit ich diesen Konflikt dann vielleicht nicht wieder erlebe. Also er entwickelt sich dann zwar nicht weiter, also verfällt aber jetzt auch nicht darin, dass er jetzt halt nicht weitersucht oder so, sondern bleibt halt immer nur ganz kurz. Also er blockt dann irgendwie kurz vorher, wo er sich eigentlich weiterentwickeln könnte, ab.
Ja. Zählt dazu das Beispiel, was Dabrowski erwähnt hat mit diesem Geschäftsmann? Was ist das?
Nee. Also das habe ich jetzt das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Mit dem Geschäftsmann.
Nee, das Beispiel mit dem Geschäftsmann, das betrifft einen, der primär integriert ist.
Also ich glaube, das kann man so beschreiben, dass man gelernt wiederholt in bestimmten Situationen und man schafft einfach nicht aus solchen Situationen rauszukommen.
Also eine konstruktive Lösung zu finden.
Genau. Mhm. Und das kann letztendlich zu Suizid führen, zu Drogenmissbrauch.
Ja. Genau, Drogenmissbrauch. Also jemand könnte mit Drogen umbringen. Also säuft sich die Birne weg und ja, findet da keine Lösung. Ist vielleicht auch negativ, total negativ, fatalistisch orientiert und sieht nur das Schlechte. Und es gibt ja diesen Zustand Self-Fulfilling Prophecy, dass man einfach alles ist schlecht und alles hat keinen Sinn. Und man kommt dann nie auf den grünen Zweig, aber man übersieht dann auch Chancen, wie man sich weiterentwickeln kann. Aber man ist dann schon so der Abwärtsspirale gefangen, dass es dann immer weiter abwärts geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Beispiel ist für so eine negative Desintegration.
Ja, und hier wäre es wichtig, einen Wissensinput zu haben, also sich weiterzubilden und vielleicht auch ein Netzwerk von anderen Menschen zu haben, die einem weiterhelfen können. Und das könnte eben die Entwicklung über diesen Kipppunkt drüber bringen, wo es dann positive Auswirkungen gibt, also dass man nicht immer für ewig hängen bleibt, sondern dass man dann wirklich rauskommt.
Mhm. Ich habe hier noch aus dem Buch von der positiven Desintegration von Dabrowski, da gibt es Beispiele, und zwar anhand von Tagebucheinträgen von Patienten, und zwar einmal für die einstufige Desintegration. Und der erste Eintrag ist aus einem Tagebuch von einem jungen männlichen Patienten, und der sich gerade in der Pubertät befindet. Also jetzt ist jetzt praktisch ein Beispiel für die einstufige Desintegration. Und das ist auf Englisch. Ich werde das jetzt einfach auf Deutsch ganz spontan mal, also ins Deutsche übertragen. Also Zitat, ich kann nicht verstehen, was vor kurzem mit mir passiert ist. Ich habe Zeiten von Stärke und von Schwäche. Manchmal denke ich, dass ich in der Lage bin, alles handhaben zu können, und zu anderen Zeiten habe ich ein Gefühl von vollständiger Hilflosigkeit. Es erscheint mir zu manchen Stunden oder Tagen so, dass ich intelligent bin, dass ich talentiert bin und Subtilitäten erkennen kann, aber dann zu anderen Zeiten sehe ich mich selbst als Idioten. Und gestern zum Beispiel fühlte ich mich gegenüber meinem Vater, meiner Mutter und sogar gegenüber der ganzen Familie sehr feindselig. Und das waren ihre Bewegungen, ihre Gesten und sogar die Tonlagen ihrer Stimmen, ich als sehr unangenehm empfand. Und heute, wo ich von ihnen weg bin, habe ich das Gefühl, dass sie die einzigen Menschen sind, die ich wirklich kenne. Und ich habe oft Empfindungen von Furcht, wenn ich tragische Filme sehe oder Theaterstücke, und gleichzeitig weine ich aus Freude oder Sorge, wenn darüber, was ich sehe und höre, besonders wenn die Helden in ihren Kämpfen verlieren oder sterben. Dann habe ich oft Gefühle davon, also von Angst und Aufgeregtheit, und ich habe das Gefühl, dass ich hingerichtet werde, dass ich ein schlechtes Schicksal habe, und dann habe ich Gedanken davon, von sich immer wiederholenden Sätzen oder magischen Formeln und als obsessiven Gedanken, und dann zu anderen Zeiten lache ich einfach nur über solche Gedanken und alles erscheint simpel und leicht, und ich idealisiere Frauen und vor allem meine Freundinnen und habe das Gefühl von Exklusivität und Treue ihnen gegenüber, und dann zu anderen Zeiten fühle ich am meisten die primitiven Impulse, die aufkommen. So, und das geht jetzt noch ein bisschen weiter, und das ist jetzt einfach ein Beispiel davon, also dass wir hier eine Instabilität von Struktur und Einstellungen haben und einen Mangel von einer klaren Hierarchie von Werten und auch dem Mangel an Zeichen davon, dass dieser dritte Faktor fehlt, ne?
Ja.
Und halt, dass dieses sogenannte Disposing and Directing Center nicht aktiv ist, also wie kann man das im Deutschen am besten benennen, das Zentrum im Inneren, das entfernt und anleitet. Also ja, das ist praktisch
der innere Direktor vielleicht.
Ja, so, genau.
Der innere Regisseur.
Ja, das ist, ja, genau. Also das wäre jetzt ein Beispiel für die einstufige Desintegration. Und jetzt haben wir hier noch ein anderes für die mehrstufige Desintegration. Und das ist auch ein junger Schüler, beziehungsweise Student, der Lehrer werden will. Und das ist nochmal ein Tagebucheintrag. Mehrere Jahre lang habe ich in mir selbst Obsessionen beobachtet mit dem Denken und dem Erleben und dem Handeln. Und diese Obsessionen drehen sich um meine besseren und schlechteren Seiten, meinen höheren und niedrigeren Charakter, meine Ideale, meine zukünftige Berufung, meinen Freunden und der Familie gegenüber scheint sehr hoch zu sein, und alles, was mich zu einem besseren Verständnis meiner selbst und meiner Umgebung führt, scheint auch sehr hoch zu sein, obwohl ich mir darüber gewahr bin, dass ich eine erhöhte Susceptibility, eine erhöhte Empfänglichkeit für die Belange anderer Menschen haben, was dazu führt, dass ich meine eigenen Probleme praktisch vernachlässige. Und ich sehe die niedrigeren Aspekte meines Charakters, die konstant in meinem Alltagserleben auftreten, zum Beispiel in einer erniedrigten Wachheit gegenüber meinen eigenen Gedanken und Handlungen, eine selbstzentrierte Referenz für meine eigenen Belange und gleichzeitig das Ausschließen von den Belangen anderer Menschen, also praktisch dieser Zustand von was sind meine Probleme, was sind und was tut mir gut und ein Wunsch danach, dass einfach alles einfach ist. Also das ist jetzt ein Beispiel eben für dieses
für die mehrstufige
Desintegration. Und der Borski schreibt ja auch, dass das hier praktisch, man sieht hier, dass hier ganz viele Aspekte da sind, also wirklich von sowohl höhere als auch niedrigere und auch dieser Beobachter, der das auch alles sieht und registriert und gleichzeitig ist aber auch dieser Antrieb und auch diese Unzufriedenheit mit sich selbst und der Antrieb eben besser zu werden. Ja.
Ja. Eine Wertehierarchie findet man auch dann.
Genau,
ja. Genau, ein Selbstideal.
Selbstideal.
Also da sieht man ganz deutlich diesen Unterschied zwischen einstufig und mehrstufig.
Ja. Genau, da brauchst du ja dann zu diesem Fall auch geschrieben, dass halt jetzt die Behandlung, die Gespräche halt jetzt nicht alle Probleme gelöst haben, aber halt, dass zumindest halt dieser Fall halt die grundsätzlichsten Probleme lösen konnte durch diese Sitzung, die mit ihm gemacht wurden und halt die Krise überwunden werden konnte. Und hat negative Desintegration letzten Endes zu verhindern.
Genau, und diese mehrstufige Desintegration, das ist nichts anderes als erster Schritt bzw. Beginn der sekundären Integration. Das ist quasi die letzte Stufe, sekundäre oder autonome Integration. Und wie Dobrowski sagt, nur ganz wenige Menschen schaffen es zu erreichen, diese Stufe.
Hat ja ein paar auch aufgezählt, die dazu zählen würden. Ich glaube, Gandhi zum Beispiel.
Oh. Mhm. Gandhi hat da mehrmals erwähnt, ja.
Wie ist das Zitat von Gandhi noch irgendwie? Be the change you want to see in the world? Mhm. War das das?
Ja.
Mhm. Weil eigentlich, ja, das ist ja, da steckt ja auch so diese Arbeit an sich selber und diese dritte Kraft reflektiert das ja auch.
Also das wäre ein Ich, das nicht mehr zerbrochen werden kann. Ein unzerbrechliches Ich, eine unzerbrechliche Persönlichkeit, wo die Werte, also die höheren Werte immer im Einklang sind mit den eigenen Handlungen und wo solche Stressoren, also diese stressigen äußeren Situationen einfach von vornherein dann schon vermieden werden, wenn man ein gewisser Meister über die eigene Persönlichkeit geworden ist.
Ja,
das bedeutet wie gesagt, es ist ein hohes Ziel.
Ja, also quasi wie ein Diamant, also der aus dem Fels gehauen worden ist.
Hat man wieder dieses Steinsymbol. Also hier, Dabrowski erwähnt zum Beispiel noch Abraham Lincoln, Gandhi, Helen Keller, okay, Mutter Teresa kann man vielleicht kritisieren so ein bisschen, aber er erwähnt sie auch und Martin Luther King, um halt nur ein paar zu nennen.
Das Interessante dabei finde ich noch, sage ich mal, das sind ja dann sehr starke Persönlichkeiten auf diesem sehr hohen Niveau und da gehört ja auch die Fähigkeit dazu, Konflikte auszuhalten. Weil, sage ich mal, der Weg der Individualität heißt ja auch, dass man aneckt zum Beispiel mit einer anderen Sichtweise, die vielleicht einer bestimmten Mehrheit auch widerspricht. Und das ist ja auch nochmal so, das ist das Besondere daran, warum das auch so schwer zu erreichen ist. Wenn man diesen Weg einschlägt, ist eben, dass man halt dann leicht aneckt. Und es gibt ja viele Menschen, die eher unsichtbar bleiben wollen und nicht in Konflikt geraten.
Dass sie eben weiter in der Herde sicher aufgehoben sind, ne? Also praktisch, dass dieses Grundbedürfnis von Dazugehören auch erfüllt bleibt.
Ja, oder auch die Angst haben vor inneren Konflikten. Die ja mit diesem ganzen, also positiven Desintegrationsprozess einhergehen.
Genau, ja, zumindest wäre es eine Persönlichkeit, die schon alles mal gesehen hat, alle möglichen Arten von Konflikten schon mal durchgegangen ist. Und dann, die Konflikte hören natürlich nie auf. So funktioniert unsere Welt halt einmal. Aber zumindest hat man es schon mal durchgelebt und man ist dann besser gefasst auf zukünftige Konflikte. Und geht so nicht zu Bruch.
Es gibt auch entsteht auch vielleicht eine gewisse Gelassenheit, sage ich mal, bestimmten Dingen gegenüber. Also eine gewisse innere Stabilität einfach.
Ja, Dabrowski sagt auch, dass innere Konflikte nachlassen, also während dieser Stufe. Und das ist quasi die letzte Stufe, wo Persönlichkeit sich auf einem höheren Niveau zusammensetzt und mehr oder weniger stabil bleibt, weil diese ganzen inneren Konflikte, die lassen nach. weil es gibt zum Beispiel keine Konflikte oder nur ganz wenige Konflikte mit diesem Selbstbild, mit diesem Selbstideal.
Und man kann noch sagen, dass eben jeder dieser in Anführungsstrichen Stürme, die man dadurch lebt, stärker macht.
Was wie Nietzsche sagte, was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
Ja. Ja. Es gibt dann noch eine Stufe darüber, die ist zwar nicht vom Dabrowski stammt, sondern von einem anderen Autor, gibt es einen Carlos Castaneda, der seine Geschichten schreibt über einen Don Juan, das ist ein fiktiver Persönlichkeit, und wo er aber diese höheren Stufen der Selbstentwicklung beschreibt, wo er sagt, dass wenn jemand ein Krieger sein möchte, also jemand, der sehr effektiv im Leben ist, der schon alle diese kleinlichen Konflikte durchgelebt hat und gemeistert hat, plötzlich nichts mehr zu tun hat und deswegen sich Konflikte suchen muss sogar. Ja? Das wäre dann noch eine Stufe darüber. Also er schreibt über die kleinen Tyrannen. Also wenn man sich wirklich perfektionieren möchte, also seine Nerven stehlen und seine Persönlichkeit stehlen möchte, muss man sich kleine Tyrannen suchen, die man dann man sich denen aussetzt und dann dran wächst. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein sehr hohes und auch exotisches Ziel. Aber zumindest gibt es Leute, die darüber schreiben, als Weg zur Selbstperfektion.
Tatsächlich aber findet man sogar manchmal im Alltag solche Situationen, wo man dann einen kleinen Tyrannen hat. Mhm. Zum Beispiel jemand, der einen mobbt oder so. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo ich dann sehr gelitten habe unter dem Einfluss von so einem Bully, sage ich mal, der immer genau wusste, welche Knöpfe er bei mir drücken muss, um mir ein schlechtes Gefühl zu machen. Und zumindest, ich habe dann gemerkt, okay, das ist ja interessant, da gibt es anscheinend Knöpfe bei mir, die man drücken kann. Wieso weiß ich von diesen Knöpfen nichts? Also was ist da los? Warum verletzt mich das, wenn der das und das sagt zum Beispiel? Oder warum bringt mich das in eine unangenehme Situation? Das erzeugt ja dann auch so einen Konflikt zum Beispiel, dass man irgendwie eingeschüchtert ist und denkt, aber eigentlich will ich doch ihm die Stirn bieten können. Aber warum bin ich eingeschüchtert? Warum bin ich verängstigt? Das trägt dann schon dazu bei, zu diesem inneren Konflikt und vielleicht zu dieser Weiterentwicklung, dass man sich besser kennenlernt, selber besser kennenlernt, die eigenen Schwächen, aber auch die Stärken erkennt. Und das wäre dann so ein kleiner Tyrann, an dem man wachsen kann.
Ja, und das Interessante ist dann, wenn man dann wenn man dann diesen Knackpunkt findet, dass man dann eine Gegenreaktion anbringen kann, die dieser kleine Tyrann gar nicht erwartet. Und dann verschwindet er meistens vollständig.
Ja, der kriegt dann stumpfe Zähne.
Also ich kann mich da auch an eine Situation erinnern. Also es gab auch in der Schule so gewisse Individuen, die auch der Meinung waren, sie müssen irgendwelche Knöpfe bei mir drücken. Da war zum Beispiel eine die war sogar ein paar Klassen unter mir, die kannte irgendwie meinen Namen und hat sich immer auf dem Schulhof über meinen Namen lustig gemacht. Und irgendwie habe ich weiß auch nicht mehr wie, also irgendwann ihren Namen rausbekommen und habe dann mit ihrem vollen Namen ihr geantwortet. Und da war die so erschrocken. Wie weiß die meinen Namen? Mhm. Und dann hat die nichts mehr gemacht. Da war die völlig perplex. Und
genau, wer das nachlesen möchte, hat über Don Juan, es müsste das Feuer von innen sein. Das gibt es auch auf Deutsch, das Buch.
Genau. Das Feuer von innen gibt es auf Deutsch, ja.
Genau, da beschreibt er diesen Prozess, den kleinen Tyrannen.
Ja, das ist, ich finde das faszinierend, dass unter dem Strich dann rauskommt, dass man eben einen gewissen Widerstand braucht und Reibung, sage ich mal.
Um zu wachsen,
umzulernen. Wenn es zu schön ist, wenn es irgendwie zu bequem ist, dann gibt es keine Veranlassung, sich in Bewegung zu setzen oder zu verändern.
Und diese Reibung erzeugt auch Wärme. Und wenn man genügend Reibung erzeugt, dann entsteht sogar ein Feuer. Und dann sagt man eben, dass aus Feuer kommt, entsteht Licht.
Ja. Sehr schön.
Ja, finde ich auch.
Also kann man vielleicht zusammenfassen, dass der Dabrowski der Meinung war, dass man nur weiterkommen kann durch eben sich stellen der eigenen Konflikte gegenüber und der Konflikte in der Außenwelt und eben mit dieser Reibung dann aktiv wachsen kann. Was eigentlich auch parallel läuft zu vielen anderen Lehren, wie zum Beispiel Gurdjieff, wo das eigentlich auch das Grundthema ist, dass eben, da nennt es glaube ich, Conscious Suffering, also bewusstes Leiden, indem er einfach an bestimmten Punkten versucht, sich selber herauszufordern mit Dingen, die einem vielleicht schwerfallen und dann dadurch versucht zu wachsen. Mhm. Was vielleicht auch parallel läuft zu der Secondary Integration, die Dabrowski dort erwähnt.
Genau.
Man darf aber nicht vergessen, dass das ein wirklicher, ein schmerzhafter Prozess ist und es nicht rein psychologisch ist, also nicht ätherisch. Es geht da wirklich darum, die Nervenverbindungen im Gehirn abzubauen. Also das bedeutet Desintegration, bedeutet ja etwas abzubauen und dann neu aufzubauen, etwas, das stärker ist und besser ist als vorher. Und das ist eben eine Knochenarbeit, das ist sehr, sehr harte Arbeit und das darf man auch nie vergessen.
Genau. Er sagt, dass die neuen Strukturen nicht auf den alten aufgebaut sind, sondern dass die alten zuerst quasi umgebaut oder umstrukturiert werden.
Also abgerissen und dann mit diesem Material neu aufgebaut.
Ja. Oder sogar sublimiert. Also sozusagen, sie werden vereinnahmt, übernommen und dann also wie in so einer inneren Verkapselung so transformiert. Also so habe ich das verstanden.
Ja, verwandelt.
Ja.
Es ist eine Neuverdrahtung des Gehirns, das wirklich auf einer körperlichen Ebene passiert.
Das ist schon faszinierend, ne? Dass es bis in die körperliche Ebene geht.
Ja, vor allem, dass sich das dann
genetisch so auswirkt im Körper, also über diese Nerven, also dass man halt so durch diese bewusste Arbeit also nicht nur die Nervenstruktur, sondern dann also ändert, sondern dass das dann auch bis in die genetische Struktur hineinreicht.
Ja, das ist ziemlich interessant, aber leider wissen wir davon viel zu wenig.
Ja.
Dieser Blickwinkel, sage ich mal, dass man das halt, also klar, wenn man was zerstört, um was Neues aufzubauen, dann wirkt das erstmal wie ein Schaden. Aber ich meine, wenn man das jetzt zum Beispiel auf jetzt nicht Psychologie anwendet, sondern jemand, der einen Teil des Hauses kaputt macht, weil er irgendwie das Haus umbauen will zum Beispiel, um es schöner zu machen und größer zu machen. Da würde man ja auch nicht sagen, hey, warum machst du dein Haus kaputt? Das würde man dann verstehen und sagen, ach so klar, nee, du willst ja auch ein schöneres Haus bauen. Mhm. Und das jetzt in Bezug auf den Menschen ist ja dann eine ähnliche Betrachtung. Dass man, sag ich mal, diese Form von Desintegration erstmal so, ist man irritiert, okay, da kommt nicht mehr klar, was ist da los? Aber das als Teil quasi von einem Aufbauprojekt zu sehen, das ist ja das Besondere und das Neue und auch das Ermutigende.
Ja, und das klingt auch sehr logisch. Und wenn wir bei dieser Analogie des Hauses bleiben und wenn wir zur Standardbehandlung gehen in der Psychologie, die einfach nur Psychopharmaka verschreibt, dann würde das bei dieser Analogie einfach nur so sein, wie wenn man eine Augenbinde verschreibt. Damit man das alte Haus nicht mehr sieht.
Ja, genau.
Das ist gut. Oder man baut Luftschlösser, aber das könnte auch schon eine psychische Krankheit sein.
Ja.
Oder wenn das alte Haus einfach neu gestrichen wird.
Ja.
Ja.
Von außen.
Ja.
Alles andere bleibt gleich.
Ja.
Man sieht den Pilz nicht, der das Haus von innen zerfrisst.
Also vielleicht sollten wir auch diese Gegenüberstellung zwischen Psychopathen und normalen Menschen erwähnen, weil Dabrowski hat dem Thema ein extra Kapitel gewidmet und wie wir schon erwähnt haben, gehören Psychopathen oder Soziopathen, wenn man es abgeschwächt nennt, zu primitiver Integrationsstruktur. Also das heißt, sie zeichnen sich durch eine stabile Integration auf einem niedrigen Niveau aus. Und ihre Aktivitäten spiegeln primitive Impulse wider. Sie sind unempfindlich gegenüber Stimuli, die nicht mit ihrer psychologischen Struktur von Impulsen zusammenhängen. Genau. Diese Art von Menschen sind sich der Gefühle anderer Menschen nicht bewusst. Sie entwickeln keine Empathie, können auch nicht. Und deren intellektuelle Aktivität bleibt einfach ein Instrument von untergeordneten Impulsen.
Mhm. Genau. Und je nachdem, wie geschickt sie sind, sozusagen, können sie halt sowas wie Empathie vorgaukeln, sag ich mal. Also nur um Menschen einen falschen Eindruck zu geben. So.
Ja, sie benutzen ihre Intelligenz, um anderen Menschen was vorzuspielen,
genau,
um sie zu täuschen.
Also je nach Geschicklichkeitsgrad können das sehr, sehr gute Schauspieler sein und Blender.
Ich finde es auch interessant, dass halt Dabrowski das halt zu diesen frühen Zeitaltern, 60er Jahren, schon halt entdeckt hat, wo heutzutage immer noch diese Sichtweise immer noch nicht so etabliert ist, dass eben Psychopathen man halt nicht behandeln kann, dass es halt nichts bringt, was er dann in späteren Jahren Robert Hare mit einer der größten Experten, was Psychopathie angeht, hat dann auch bestätigt hat, dass Dabrowski da schon ziemlich weit voraus war, dass man denen nichts beibringen kann.
Ja. Er sagt ja auch, dass die höheren Funktionen, also die wir besprochen haben für diese höheren Ebenen, das heißt das Gewissen und die höheren Werte und die höheren Ideale, sich in den Frontalbereichen des Gehirns befinden, also in Frontallappen. Und das sagt Dabrowski und das wird auch bestätigt von moderner Forschung.
Ja. Er sagt ja auch ausdrücklich, dass im Psychopathen gibt es keinen Minderwertigkeitskomplex oder jetzt kein Minderwertigkeitsgefühl in Bezug auf sich selber. Höchstens vielleicht in Bezug auf die Umwelt.
Ja.
Aber dann regt ihn das dazu sozusagen mächtiger zu werden und einflussreicher, um dann stärker zu werden. Wohingegen Minderwertigkeitsgefühle halt im, sag ich mal, Menschen, der sich dann entwickelt, gehören ja auch dazu, aber sind dann ein Antrieb dann zur persönlichen sozialen Weiterentwicklung.
Dabrowski sagt halt also, in Psychopathie gibt es weder einen Prozess der Desintegration noch eine Entwicklung eines dritten Faktors.
Genau, weil da fehlen nämlich diese inneren Konflikte. Psychopathen haben oft Konflikte mit der äußeren Umgebung, aber da fehlen halt innere Konflikte. Also dieser Kampf zwischen Ja und Nein, zwischen also so Gewissensstimme oder Empathie, das fehlt komplett.
Da fehlen einfach die tieferen Konflikte, die beim normalen Menschen eben vorhanden wären.
Ja.
Zum Beispiel könnte vielleicht ein Psychopath feststellen, dass ein anderer irgendwie stärker ist als er, vielleicht auch körperlich und mehr Muskeln hat, und dann denkt er sich, ich brauche jetzt mehr Muskeln, und das wäre dann so eine.
Oder ich muss den anderen vergiften.
Oh ja,
oder sowas. Oder ihn irgendwie in eine Falle locken oder sonst wie schädigen.
Ja, und in dem Zusammenhang ist auch nochmal interessant, dass beim Psychopathen die Intelligenz nur praktisch diesen niederen Trieben und Impulsen dient. Also, genau, weil es eben einfach die ganzen Faktoren nicht gibt, die wir gerade aufgezählt haben bei ihm.
Und ich glaube, das passiert sogar auf intuitiver Ebene. Also das ist genau dieses psychologische Wissen, dass sie quasi automatisch erlernen.
Ja.
Durch Beobachten von anderen Menschen und durch deren Reaktionen. Und das ist wirklich was Abschreckendes.
Ja, das Schlimme ist auch, sage ich mal, Menschen haben ja schon so ein Bedürfnis nach Vorbildern und Helden. Und es gibt natürlich zu wenige von diesen sekundär integrierten Menschen, also echte Persönlichkeiten. Aber sage ich mal, manche Psychopathen oder ähnlich geartete, primär integrierten Menschen, die können dann so tun, als ob, ja, die sind dann irgendwie der große Anführer oder so.
Genau, wenn sie Charisma
haben. Spielen den anderen vor, sie hätten diese Qualitäten, aber es ist nur gespielt, es ist nicht echt. Und früher oder später rächt sich das dann, ja, in schlimmen Kriegen oder eben halt in Verlogenheit, in Doppelzüngigkeit, dass nicht das getan wird, was gesagt wird, also diese Widersprüche sozusagen. Und halt auch diese totale Unempfindlichkeit gegenüber schrecklichen Konsequenzen, die Entscheidungen dann mit sich bringen.
Und das Hauptwerkzeug, um so etwas festzustellen, ist das Vergleichen zwischen dem, was Leute sagen, und zwischen dem, was sie tun.
Genau.
So, weil da wird es dann immer einen Unterschied geben. Also wenn einer vorgibt, ein hohes Ideal zu sein, aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes macht, dann würde man das auch feststellen und man könnte sich so einer Situation entziehen.
Also nicht auf die Worte hören, sondern auf die Taten schauen.
Ja.
Genau. Die Augen benutzen und anstatt die Ohren.
Da gibt es ja auch den Bibelspruch, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Früchte sind wichtig.
Genau.
Absolut. Das ist besonders wichtig heute, wo wir ja auch in so einer Medienwelt und in so einer Gesellschaft leben, wo halt dieses Image halt so toll inszeniert wird und wo man gar nicht mehr den Menschen, sage ich mal, hinter dem Image sieht. Das fällt dann auch, weil vieles halt einfach Blendwerk ist, Effekte, Feuerwerk.
Inszenierung.
Genau, Inszenierung, ja.
Also ich fand es auch, in, Ich fand es auch interessant, jetzt gerade im Rahmen der Technologie, dass da selbst der Dabrowski sich damals schon dazu geäußert hat, dass eben diese große Entwicklung der Technologie und gerade wenn wir heutzutage schauen, eigentlich ein riesiges Problem ist, um sich überhaupt entwickeln zu können oder weiterentwickeln zu können.
Ja, die Menschen werden abgelenkt.
Ja. Er hat, glaube ich, gesagt, dass es leichter zu Pathologie führen kann für die Person selber und für eine Gesellschaft, wenn die Technologie nicht richtig angewendet wird.
Ja, aber eigentlich haben wir zwei Seiten mit dieser Technologie. Einerseits eben diese große Gefahr, dass alle negativ dissoziieren, sich ablenken und die irgendwie Scheuklappen aufsetzen. Und andererseits aber, wenn richtig genutzt, eben wirklich das Potenzial zu lernen, die Welt und sich selbst so zu sehen, wie sie ist.
Genau, und das ist auch
die Vernetzung. Vernetzung von Informationen und Austausch von Gedanken und Ideen.
Natürlich, hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Das fand ich halt auch so gut an Dabrowski, gerade auch in seinem letzten Kapitel, dass er halt sagte, dass man jeden Fall halt wirklich einzigartig betrachten muss, auch seine Vergangenheit betrachten muss und wo er halt herkommt. Jetzt nicht bloß die Symptome sieht, jetzt von Psychologie, ICD-10 oder DSM-4, sondern halt auch die Hintergrundgeschichte versucht zu analysieren, weil jeder Fall ist einzigartig.
Michi? Weil wenn jemand kommt mit Depression, kann das natürlich rein körperliche Ursachen auch haben. Es könnte einfach nur eine Imbalance sein in der Gehirnchemie. Eine andere Person mit Depression könnte einfach psychologische Ursachen haben. Deswegen ist ganz wichtig zu schauen, woher kommt diese Person und wohin geht sie.
Ich denke halt eben auch, dass man, selbst wenn man so eine psychologische Depression hat, dass man dann zum Beispiel auch den Körper ganz gut auch unterstützen kann, dass diese psychologische Depression besser genutzt werden kann, zur Entwicklung, dass die innere Widerstandskraft, dass die wächst.
Also meinst du jetzt über gute Ernährung, gesunde Ernährung und sowas?
Zum Beispiel oder eben auch Supplementierung, von Nahrungsergänzungsmitteln oder sportliche Betätigung oder eben Meditation. Solche Sachen.
Das ist dann sozusagen ein Multilevel-Approach.
Yes.
Ja, genau.
Ein holistischer Approach.
Oh ja.
Oder ganzheitlich, kann man auch sagen.
Ja. Was wir jetzt alles gesagt haben, heißt nicht, dass jetzt die Verschreibung von Psychopharmaka jetzt immer falsch ist oder immer schlecht ist. Also das ist nicht gesagt. In manchen Fällen könnte es wirklich so angezeigt sein, aber man darf eben diese Dinge, dieses Potenzial von Leiden auch nicht unterschätzen. Das heißt, immer es wird immer eine individuelle Lösung sein.
Genau, wenn es halt um Selbstgefährdung, Fremdgefährdung geht, ist es halt wirklich dazu empfehlen, dass man halt erstmal auf Psychopharmaka zurückgreift, um zu stabilisieren und dann halt wirklich die psychologische Arbeit anfängt.
Richtig.
An dem Patienten. Auch wenn das in Extremfällen sicher notwendig sein kann, das zu verschreiben, aber halt so wie ich das sehe, halt mit allen Substanzen sozusagen, die man dem Körper hinzuführt, also im Sinne halt jetzt von drogenartigen Wirkstoffen, also jetzt Antidepressiva oder so, dass die halt dann einfach diesen Lerneffekt kaputt machen, weil man nicht mehr, man kann nicht mehr eine natürliche Lösung sozusagen finden, die Symptom lindert. Also weil der Körper ja selber die Chemie herstellen kann sozusagen. Aber man greift das vorweg, indem man künstlich sozusagen diese natürliche Selbstheilung halt überbrückt und damit aber auch in gewisser Weise halt das man stillt das Symptom, aber man beseitigt nicht die Ursache. Das ist die Schattenseite davon.
Ja, es wird ja viel zu schnell verschrieben. Ja. Also wenn man heute mit Problemen zum Arzt geht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sofort mit Tabletten wieder nach Hause kommt. Und das ist wahrscheinlich zu schnell.
Aber es entspricht auch unserer schnelllebigen Zeit, würde ich mal sagen, oder reflektiert sich. Es wird alles nur schnell gehen, zack, 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 keine Probleme mehr, man muss weiterarbeiten.
Ja, das Erschreckende ist, dass das schon bei Kindern gemacht wird. Diese Verschreibung von Ritalin, genau. Und das hindert natürlich den kompletten Entwicklungsprozess.
Ja, vor allem auch die Sichtweise des Menschen, dass du musst funktionieren. Also wenn nicht, dann bist du kaputt, dann musst du repariert werden, so schnell wie es geht, damit du wieder effektiv bist. Es ist noch nicht so ein Gefühl für eine Entwicklung halt, zum Beispiel, dass halt das Symptome für eine Persönlichkeitsentwicklung sein können, zum Beispiel. Also dass der Mensch auch ein bisschen Raum braucht, um sich entwickeln zu können. dass man nicht alles mit Tabletten so sofort fixen kann, so nach dem Motto.
Ja, dass er Zeit auch teilweise oder fast immer benötigt wird, um halt Wunden zu heilen oder halt um über Traumata hinwegzukommen. Es geht halt nicht von heute auf morgen und bei jedem ist es individuell. Mancher braucht 2 Wochen, mancher braucht vielleicht ein halbes Jahr oder 2 Jahre, um Sachen zu bearbeiten oder verarbeiten zu können.
Also ich habe das Gefühl, dass dieser Blickwinkel fehlt eigentlich komplett in der Psychologie heutzutage, die Dabrowski da aufgebracht hat, die anscheinend danach auch nicht wirklich weitergeführt wurde aus irgendwelchen Gründen, dass eben viele dieser Symptome, die heutzutage als krankhaft betrachtet werden, eigentlich auch als positiv betrachtet werden könnten, die einfach eine Person weiterbringen können.
Gut, wenn man halt betrachtet, jetzt mal zum Beispiel zu den Stoikern zurückgeht, die sehen zum Beispiel Herausforderungen, in jedem Widerstand gibt es halt Herausforderungen, also was jetzt wirklich Jahrtausende zurückliegt, denn ihr wisst, aber ich denke, es gibt schon ein paar Ansätze auch in der Psychologie heutzutage, die halt versuchen, nicht nur problemzentriert zu arbeiten, sondern versuchen halt auch das Umfeld zu sehen, aber trotzdem finde ich auch von Dabrowski, diese Sicht ist einzigartig, also dass er halt eher Probleme als Lösung ansieht irgendwo.
Ja, allein die Tatsache, dass das Material von Dabrowski fast komplett im deutschen Sprachraum fällt.
Also ich konnte fehlt heute, eigentlich komplett, ja.
Ich konnte heute nur einen Artikel finden, nur einen ganz kurzen Artikel aus einem Journal und ja, das sagt schon vieles.
Definitiv.
Ja, ich ja. Ein Beispiel kann ich noch nennen von der Therapeutin, die zumindest vermieden hat, so Diagnosen dem Patienten gegenüber auszusprechen. Sie meint, dass es auch den Lernprozess beeinträchtigt. Wenn jetzt ein Patient hört, ich habe jetzt dies und das, das kann auch dazu führen, dass sich jemand dann hinter der Diagnose versteckt und sagt, ja, hier, nehmt alle Rücksicht auf mich, ich habe das und das. Das ist sozusagen, wenn es unausgesprochen bleibt, dann, dass der Entwicklung förderlich ist, dann, wenn man an den Problemen
arbeitet. Ja, weil dann alles offen bleibt, ne? Ansonsten kann die Person sich ganz schnell, wie du schon richtig sagst, einfach hinter diesem Label verstecken und in der Opferhaltung bleiben, ne? Und ich kann, das ist halt so und da kann man jetzt auch nichts tun, ich bin halt krank.
Genau, und du hast auch nicht den Eindruck, es ist jetzt Teil deiner Entwicklung und es ist eigentlich was Gutes, sondern du hast gleich den Eindruck, nee, du bist defekt, du bist irgendwie minderwertig, du funktionierst nicht, wie du funktionieren sollst. Das hat ja eine ganz andere Wirkung auf einen selber dann.
Genau.
Ich glaube schon, dass es vielleicht individuell einfach Therapeuten gibt, die das auch eher so machen, einfach aus Erfahrungen heraus, sich quasi zu einem eigenen Stil gekommen sind oder einfach aus Erfahrungen gemerkt haben, was funktioniert besser und was nicht, die Empathie haben und so weiter. Also im einzigen Fall mag es schon da sehr gute Psychologen und Therapeuten geben.
Denke ich auch.
Die so ein bisschen in Richtung Dabrowski vielleicht schon sich entwickelt haben.
Ich kann mich auch dran erinnern, dass irgendwann mal vor einigen Jahren, da habe ich auch einen Artikel gelesen, also einen englischsprachigen. Aber ich glaube, das ging eher schon auch so in diese Richtung Schamanismus. Also dass Leute in psychischen Einrichtungen, also in psychischen Krankenhäusern, dass die eigentlich nicht krank in dem Sinne sind, sondern dass da, dass die sich an der Schwelle, also zu einer Art höheren Entwicklung oder so befinden. Also wenn ich mich da recht dran erinnere, also wie gesagt, schon eine Weile her.
Da ging es, glaube ich, vorrangig um Schizophrenie, glaube ich, will ich meinen.
Ja, Schizophrenie, ja, das kann sein.
Ja, vielleicht
oder auch krank. Oder auch Psychosen und solche Sachen.
Ja gut, die Dabrowski betrachtet viele Symptome oder Krankheiten, die eigentlich heutzutage als krankhaft betrachtet werden, betrachtet er eigentlich als potenziell positive Möglichkeiten für die Person, sich weiterzuentwickeln.
Ja, so eine potenzielle Heilungskrise, ne?
Genau. Und nur wenige Fälle wie Schizophrenie zum Beispiel können eben zu negativer Desintegration führen. Und vielleicht auch vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft mit solchen Leuten umgegangen wird, dass eben auch so viele, sagen wir mal, gescheiterte Leute gibt, die dann in die Schizophrenie fallen, die vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt durch durch so eine Methode vielleicht Wege erfahren hätten können, wie sie sich dann wieder aufrappeln können und sozusagen weiterentwickeln.
Ja. Es gibt dann noch zumindest ein Beispiel aus der Geschichte, wo diese Desintegration ein gesunder Prozess ist. Das sind die Schamanen. Also es gibt da einige Literatur über die Schamanen, also die sibirischen Schamanen und so weiter. Der Autor Mircea Eliade hat darüber geschrieben und er schreibt eben, dass die Schamanen generell auch psychische Krankheiten aufgewiesen haben. Also in dem Sinne werden sie keine Krankheiten, sondern einfach nur Krisen, durch die sie durchgegangen sind und sich selbst geheilt haben. Und weil sie dann damit das Wissen erlangt haben, wie man sich selbst heilen kann, konnten sie für ihre Gruppe auch heilende Kräfte dann zur Verfügung stellen. Also sie wurden selbst ausgebildete Medizinmänner in dieser Hinsicht, weil sie wissen, wie man gewisse Krankheiten, psychische Krankheiten auch wirklich angehend heilen kann.
Das beschreibt ja Dabrowski auch, dass er immer Krankheiten hat, auch dann dazu führen können, halt Talente zu entwickeln, um halt dann anderen zum Beispiel zu helfen. Er bezieht sich da zum Beispiel auf den Ausspruch, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und das verneint er halt eindeutig. Sondern halt, es kann halt auch umgekehrt sein.
Und es ist sehr wichtig, auch in Kontakt mit anderen Leuten zu treten und auch über die eigenen Erfolge oder Misserfolge oder den eigenen Prozess zu schreiben, um anderen Menschen zu helfen, die durch ähnliche Prozesse durchgehen.
Ja. Okay, gut. Haben wir noch etwas zu Dabrowski? Etwas Wichtiges, was wir vielleicht vergessen haben?
Wir können ja nochmal den Begriff der Psychoneurose aufbringen. Kann das jemand kurz... Weil ich habe hier nämlich noch so ein Zitat, was ich ganz gern vorlesen würde.
Okay, warte, ich muss mal kurz schauen. Gott, was ist denn hier los?
Vielleicht kannst du das Zitat erstmal aufbringen und dann.
Ja, es ist ein Zitat aus Prousts Roman Le Côté de Guermantes. Und das habe ich mal übersetzt. Alles, was großartig ist, schulden wir den Neurotikern. Sie und niemand anderes haben Religionen gegründet und Meisterwerke geschaffen. Die Welt wird niemals wissen, wie viel wir ihnen schulden und ganz besonders, wie viel sie gelitten haben, um der Welt all das zu geben. Wir kosten ihre göttliche Musik aus, ihre wunderschönen Gemälde, ihre tausenden Subtilitäten, ohne die damit einhergehenden, unzählbaren, schlaflosen Nächte zu erkennen, die Tränen, das sporadische Gelächter, die Nesselsucht, das Asthma und am allerschlimmsten die Todesangst. Also alles, was es jene Menschen gekostet hat, die diese Werke geschaffen haben.
Das ist von Dabrowski, oder?
Nee, ist von Marcel Proust. Er hat ihn aber zitiert.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort,
glaube ich. Ja, das ist auch ein schönes Zitat, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, gut, dann sage ich schon mal von meiner Seite Tschüss, danke für die Show und an unsere Zuhörer. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Also von meiner Seite, ich sage Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.